Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann, im richtigen Gottesdienst, wo man sich sieht, also nicht nur am Bildschirm. Das hatten wir auch. Heute sind unsere Geschwister in der Artiseta-Fabrik in Limbach, also in einer großen Fabrik. Da ist ganz viel Platz, ist so eine Baustelle, kein Putz an der Wand, aber das macht gar nichts, wenn man sich treffen kann. Und schöne Technik und viel Platz. Abstände können auch eingehalten werden und da freuen wir uns, dass wir das nutzen können in Limbach. Und ihr habt hier die Gelegenheit, es ist ein bisschen größer dort noch, dieser Raum wie hier, aber in unseren Räumen würde das gar nicht gehen. Ich habe euch heute meine alte Geschichte mitgebracht aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, Verse 1 bis 14. Und da geht es um Gott, da geht es um Abraham und um Isaak. Die kennt ihr vielleicht schon, 22. Kapitel 1 bis 14. Ich lese uns die Verse bis 14. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erblickte Abraham den Berg aus der Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er den Feuertopf und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird für das Schaf zum Brandopfer sorgen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn ich habe nun erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham blickte auf und sah und siehe, da war ein Widder hinter ihm, hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr sorgt vor. Von dem man heute noch sagt, auf dem Berg Jahwes wird vorgesorgt. Ich bin mal, als ich auch mit dieser Geschichte mich befasst habe, mit meinem Enkel, einem meiner Enkel, über die Felder gelaufen, Hand in Hand. Und weil ich gerade dabei war, mich mit dieser Geschichte zu befassen, in diesen Tagen, da habe ich so gedacht, Mann, wenn ich jetzt das so meine Situation sehe und Abraham, was mag in dem vorgegangen sein? Ich möchte nicht in seiner Haut gesteckt haben. Wir haben, nachdem wir Alpha-Kurse gemacht hatten und Leute neu die Bibel gelesen haben oder zum Glauben gekommen sind, Hauskreise gemacht und das machen wir auch heute noch. Und da sagten manche, ein Glück, dass ich beim Bibellesen nicht mit dem Alten Testament begonnen habe. Grausam. Ja, manchmal versteht man Gott nicht. Wir denken manchmal, wir können genau einordnen, wie Gott sein muss, wie er sich was wir von ihm erwarten können und wie er sich verhalten muss. Das funktioniert nicht. Bei Hiob zum Beispiel, wenn wir das Buch Hiob, das wir sicher alle kennen, wenn wir da drüber das vorüberziehen lassen, dann verstehen wir vielleicht auch selber beim Lesen Gott nicht, warum er das so gemacht hat. Aber auch hier in dieser Geschichte ist schwierig, ne? Aber wir kommen noch dahinter. Gott prüft den Abraham. Und das Problem ist, wir wissen heute, wie die Prüfung ausgeht. Bei Hiob wissen wir es auch, der hat es nicht gewusst. Und bei Abraham, der hat es auch nicht gewusst, als er da losmarschiert ist. Gott prüft Abraham und wir machen jetzt mal einen Versuch, in das Herz Gottes zu schauen. Welches Gottesbild haben wir? In letzter Zeit kommen auch verschiedene Strömungen. Die einen, die fliegen davon mit dem Heiligen Geist an Bord sozusagen und wissen genau, was sie von Gott erwarten können, wie Gott führt. Wieder andere, die trauen Gott wenig zu vielleicht, weil sie irgendwie im Leben so ein bisschen abgesackt sind, in der Gotteserwartung, also in der Erwartung an Gott. Und es gibt eine ganze Menge Schattierungen von Gottesbildern, die wir uns machen. Auch im Neuen Testament, die Geschichten, die dort von Jesus erzählt werden, da sind auch manche dabei, die sind relativ hölzern im Verständnis. Und wir tun gut daran, uns damit mal zu beschäftigen und dahinter zu kommen. Nicht, dass wir ein endgültiges Gottesbild am Ende haben. Das haben wir nur in Jesus Christus. Dort hat Gott sich offenbart. Dort kriegen wir das richtige Gottesbild, ja, in Jesus Christus. Aber der alttestamentliche Gott hier an dieser Stelle, der zeichnet uns in dieser Geschichte ein Bild. Diese Geschichte sprengt trotzdem alle unsere Vorstellungen, die wir von Gott haben und die wir uns von Gott gemacht haben. Was ist das für ein Gott, von einem Vater verlangt, seinen Sohn zu opfern, zu schlachten und zu verbrennen? Was ist das für ein Vater in dieser Geschichte, der sich diesem Ansinnen widerspruchslos beugt? Wir lesen kein Wort, das Abraham Fragen stellt oder Einwände hat. Was ist das für ein Sohn, der solches völlig passiv mit sich geschehen lässt? Von ihm hören wir auch nichts oder lesen wir nichts. Außer, dass er fragt, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Als wir vorhin das Lied Anker der Zeit gesungen haben, da hatten wir auch die Zeile, es gibt Gewissheit unseres Glaubens. Und ich vermute mal, dass das beim Abraham die Grundhaltung war, die Gewissheit des Glaubens. Und wir kennen das auch als Christen vielleicht, dass wir manchmal in Situationen, die uns viel zu viel sind oder die wir nicht beherrschen, dass wir dann gute Wünsche äußern, aber wir wissen selber, wir können es letztlich nicht garantieren. Aber bei Abraham ist es so, er sagt zu seinen zwei Knechten, wir kommen dann wieder. Und ich denke, das ist diese Gewissheit des Glaubens, keine Floskel. Und auch wenn er zum Isaak sagt, der Herr wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, ist das Gewissheit seines Glaubens, keine Floskel. Das ist eine ganz emotionslose Schilderung, diese Geschichte eines ungeheuerlichen Auftrags. Wir lesen nichts von Empfindungen. Aber wir verpassen die Dimensionen dieser Geschichte, wenn wir bei der Frage stehen bleiben, ob Gott mit seiner Forderung an Abraham den Bogen nicht überspannt hat. Und dann vielleicht die Bibel erstmal weglegen. Altes Testament, schwierig, ja? Ja, ich habe beim Nachdenken darüber festgestellt, dass zwischen meiner Auffassung von Glauben und der des Abraham wirklich Welten liegen. Am Schluss steht für Abraham, das wissen wir heute, Prüfung bestanden. Das ist erstmal schon gut. Hatte sich Abraham bei seinem von Gott befohlenen Auszug aus Ur damals, also das ist die Vorgeschichte, aus Ur im Zweistromland, beziehungsweise dann aus Haran, was heute in der Türkei liegt, von seiner Vergangenheit getrennt, auch in der Gewissheit des Glaubens nehme ich an, so soll er jetzt seine ganze Zukunft mit Gott opfern. Ist da nicht ein Widerspruch zwischen Befehl und Verheißung erkennbar? Also ich sehe da schon Widersprüche. Verheißung. Hier steht in dieser Prüfungsgeschichte, man kann manche sagen auch Versuchung des Abraham. Die eigentliche Versuchung besteht darin, dass hier Wort Gottes gegen Wort Gottes steht. Ja, Verheißung gegen diesen Befehl jetzt. Ja, der Text bietet uns viele Schwerpunkte zur Auslegung an. Man könnte überschreiben, was für ein Glaube, ne? Gewissheit des Glaubens. Das ist absolut hervorspringend aus diesem Text. Ich wähle aber heute Morgen den Schwerpunkt oder die Überschrift, was für ein Gott. Und bei der Betrachtung soll es uns darum gehen, dass wir über Gott staunen. Über den Gott, der den Abraham hier diese Prüfung auferlegte, und staunen über den Gott, an den wir glauben, heute und jetzt. Es gibt immer legitime Auslegungen, solange sie sich an den Text halten. Und diese Geschichte ist meiner Ansicht nach ein Vorbild, ein Typus auf die Erlösung, die Gott auf Golgatha geschaffen hat in Jesus Christus. Und da gibt es nicht nur geografische Parallelen. Das ist auch sehr interessant. Und ich stelle das mal jetzt gegenüber. Ich versuche mal, damit ihr das versteht, was ich jetzt hier euch mitteile. Ich stelle die Passagen dieser Geschichte, der Geschichte Jesu in der Kreuzigung gegenüber. Also zumindest dort ist der Höhepunkt, ja, in der Kreuzigung. Denkt, das ist legitim und wir werden staunen. Jesus sagt mal zu seinen Leuten, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Lukas 24, Vers 44. Also wir finden im Alten Testament, das viele für schrecklich halten, finden wir den Zielpunkt von Gottes Heilsgeschichte. Und Jesus sagt das hier selber. Es ist deswegen legitim, das mal zu vergleichen. Vielleicht wurde Abraham dazu auf diesen Berg Moria geführt, damit wir begreifen können, was damals oder später auf Golgatha geschah. Als sich Gott selbst seinen einzigen Sohn vom Herzen riss und das Opfer brachte, das er Abraham am Ende erspart hat, gnädig erspart hat. Das ist der Unterschied zwischen dem, was Gott Abraham und manchen auch von seinen Nachfolgern und von seinen Leuten abverlangt und zwischen dem, was er selbst duldet, deutlich wird, dieser Unterschied. Wir haben es hier zu tun bei Abraham, wie schon öfter vorher in seiner Geschichte, dass Gott ihn namentlich anredet mit seinem Namen. Am Anfang steht immer, wenn Gott uns anredet, sein Wort. Wir müssen immer auf sein Wort zurückkommen. Bei allen Gottesvorstellungen, die unterwegs sind in unserer Zeit, müssen wir genau schauen, wo hängen sie mit dem Wort Gottes, oder wo stimmen sie mit dem Wort Gottes überein? Am Anfang steht immer das Wort, die Anrede Gottes an uns. Da ist Trugschluss ausgeschlossen. Auch bei der Zumutung, die Gott dem Abraham hier offenbart, seinen Sohn zu opfern, ist er überzeugt, kein Trugschluss, kein Traum, keine Halluzination, Gottes direkte Anrede, Gewissheit um diesen Gott, die in Abraham präsent war. Und deshalb, ohne Zögern, seine Antwort, hier bin ich. Gott ruft und er antwortet, wie aus der Pistole, hier bin ich. Abraham kennt den Gott schon, der ihn anspricht. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, mit Jesus, im Glauben, mit dem Wort Gottes, dann kennen wir hoffentlich diesen Gott schon. Und wir haben das Gefühl, wir wissen, was er möchte, wenn er uns anspricht. Und wir nehmen ihn ernst. Und Abraham hat das hier genau gemacht. Er hat Gottes Wort ernst genommen, obwohl das ein ungeheuerlicher Auftrag war. Die Frage ist, wie viel Mal muss mich Gott ansprechen, bevor ich höre oder gehorche? Abraham war sofort ansprechbar. Es steht im Jesaja 6, Vers 8, der Vers, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Bekannte Stelle. Und so etwa reagiert Abraham. Und dann sagt Gott, nimm deinen Sohn, und dann wird's nochmal präziser, deinen einzigen, und wir kennen vielleicht alle die Vorgeschichte, dass Abraham mit seiner Frau Jahrzehnte auf den verheißenen Sohn warten musste, bevor er endlich geboren ist und dazwischen noch mancher Umweg war. Und jetzt soll er den opfern. Wort Gottes gegen Wort Gottes. Ja, nimm diesen Sohn und opfere ihn. Einziger geliebter Sohn, Jesus, als er getauft wurde am Anfang der Evangelien, erscheint diese Stimme aus dem Himmel, und es ist überliefert, dass Gottes Stimme sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dieser ist mein geliebter Sohn. Gott hat auch einen geliebten Sohn. Ja, und dann sind sie unterwegs, wandern in das Gebirge Moria, und am dritten Tag, da nahte sich das Ziel, der Berg kam in Sichtweite, den Gott ihnen gezeigt hat. Diese 3 Tage Anmarsch, was mag das für eine quälende Zeit gewesen sein für den Abraham? Und was mag das für Fragezeichen auch bei dem Isaak ergeben haben? 3 Tage Anmarsch am dritten Tag. Das Zeitmaß 3 Tage ist in der Bibel ein bedeutendes Zeitmaß, hat immer etwas zu sagen. Man hat immer den Eindruck, man müsste nach Vergleichen suchen. Wo kommt das noch vor? Was ist da passiert? Ja, und dann kommt die Frage, die kommen musste. Ich weiß nicht, ob Abraham die gefürchtet hat. Ich könnte mir das vorstellen. Ich hätte sie gefürchtet. Wenn der Sohn den Vater fragt, ja, wo ist das Schaf, ne? Mein Vater, sagt Isaak, das Holz zum Brandopfer, das hat er auf dem Buckel, das hat er selber getragen. Abraham hat es ihm aufgebunden. Wir wissen gar nicht, wie alt der Isaak damals war. Vielleicht so ein Teenager maximal, aber ich weiß es auch nicht. Und er konnte schon jedenfalls dieses Holz schleppen. Und da gibt es die Parallele im Neuen Testament in Johannes 19, Vers 17. Da wird von Jesus gesagt, und er selbst trug sein Kreuz, das Fluchholz, und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte. Jesus musste auch das Holz tragen, an dem er geopfert wurde. Gott wird schon für ein Lamm sorgen, sagt Abraham seinem Sohn, als der sagt, mein Vater. Wir sehen hier, mein Vater, dieses innige, ungestörte Verhältnis, was da war, zwischen Sohn und Vater. Und dieses innige, ungestörte, völlig ungestörte Verhältnis hat auch Jesus zu seinem Vater, wenn dieser sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dann sagt Abraham zu Isaak, denn Gott wird schon für ein Lamm sorgen. Gewissheit des Glaubens, vermute ich. Keine Floskel. Und damit, mit dieser Antwort an seinen Sohn, gibt Abraham dieses schreckliche Ansinnen an Gott zurück. Keine Vertröstung, fester Glaube. Er gibt an Gott das Anliegen. Das ist ein Riesenanliegen, was du mir hier aufgebürdet hast. Ich gebe es zurück an dich. Und sie gingen beide miteinander, Vers 8. Sie gingen beide miteinander. Die Begleitung seines Sohnes ist für Abraham nicht Trost, sondern macht seine innerste Einsamkeit eigentlich doppelt schrecklich. 3 Tage gingen sie. Und dann kommt es irgendwo zum Ziel. Ne? Der Berg kommt immer näher. Nirgends ein Ausweg. Und als er auf der Spitze des Berges angekommen ist, da bindet er seinen Sohn, legt ihn auf das Holz und zückt dann auch das Messer. In der Bibel steht im Neuen Testament, schreibt Paulus 2. Korinther 5, 19, zu der Stelle habe ich das jetzt parallel gesetzt, sie gingen beide miteinander, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass auf Golgatha, wo Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dürfen wir nicht denken, dass Gott unbeteiligt, ich sag mal, im Himmel war und seinen Sohn da unten auf Golgatha sterben ließ, sondern Gott war in Christus. Das ist so ein Geheimnis, was wir wahrscheinlich hier in dieser Welt nie erfassen und begreifen können. Aber es war so. Gott hat gelitten, genau wie der Abraham gelitten hat an dem, was er hier tun sollte. Ja, und sie kamen an den Ort Berg Moria. Ist hier, das Gebirge Moria ist hier genannt. Und es gibt auch einen Berg Moria, der dann im Alten Testament nochmal benannt wird. Und gibt es ganz verschiedene Deutungen. Manche sind relativ unsicher, je nachdem, wie man es auseinanderpflückt. Die Theologen machen das ja. Und manche sind der Meinung, dass das sich hier um den gleichen Ort handelt, wo die Tenne des Ornan war, wo das Heiligtum stand. Ein von Gott erwählter Ort. Und David kaufte diese Tenne Ornans und opferte auf Geheiß des Engels dort. Salomo baute den ersten Tempel an dieser Stelle und nach dem babylonischen Exil wurde der zweite Tempel dort gebaut. Später soll dort eine Marienkirche gestanden haben und heute seit dem 7. Jahrhundert der Felsendom auf dem Tempelplatz in Jerusalem. Man kann also ich selber schließe mich dieser geografischen Schilderung gerne an. Der Ort ist auch also fast gleich, ne? Denn Golgatha liegt tatsächlich nur ein paar hundert Meter, einige Minuten zu Fuß von diesem Ort Moria entfernt vom Tempelplatz. Und als sie an den Ort kamen, steht Lukas 23, 33, fast parallel zu der alten Geschichte, als sie an den Ort kamen. Und dann band Abraham seinen Sohn und legte ihn auf den Altar. Spätestens jetzt wurde grausame Wirklichkeit, was Isaak geahnt hat. Er ließ sich widerspruchslos binden. Wir lesen gar nichts von Widerstand. Sie banden Jesus ebenso und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus, Markus 15, 1. Sie kamen an den Ort und kreuzigten ihn dort, Lukas 23, 33. Da wurde auch ein Opfer gebracht. Die Wendung in der Isaak-Geschichte ist, dass eine Stimme aus dem Himmel kommt, Gott gebietet Einhalt, Vers 11 und 12. Auf Golgatha gibt's keinen Ersatz. Hier gab's einen Ersatz, der Widder im Gebüsch. Auf Golgatha lässt der Vater seinen Sohn, der zu ihm schrie, qualvoll sterben. Aber vergessen wir nicht, Gott war in Christus, als das passierte. Für Abraham gilt, du hast bestanden. Du hast deinen Sohn. Du hast meine gegebene Verheißung geopfert. Bei Gott war das so, als hätte er ihn geopfert, weil Gott ins Herz schaut. Anstelle seines Sohnes wurde also dieser Widder geopfert und es gibt ein stellvertretendes Opfer. Wilhelm Busch hat zu diesem Geschehnis mit dem Widder gesagt, Abraham flüchtet, als er den Widder opfert, unters Kreuz. Also das ist im übertragenen Sinn seine Reaktion. Er hat das Opfer eines anderen. Für Jesus dagegen gab es auf Golgatha keinen Ersatz. Jesus wurde freiwillig das Ersatzopfer für deine und meine Sünde. Er starb an unserer Stelle. Und seitdem heißt der Ort, der Herr sieht. Der Herr sieht, der Herr sorgt vor. Diese Glaubenserfahrung, die bleibt für alle Geschlechter mit diesem Ort Moria verbunden. Er selbst, Abraham, hatte seinen Gott nicht mehr verstanden. Um ihn war das Dunkel ratloser, auswegloser Verlassenheit. Aber er kannte im Rückblick, der Herr sah ihn doch. Er verfolgte genau, was er tat und wie es in ihm stand. Paulus schreibt Römer 8, 31, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Abraham glaubt sozusagen mit dem Gott der Verheißung gegen den Gott, der ihn prüft. Und doch ist es derselbe Gott. Das ist das Geheimnis Gottes. Dieser Gott zerstört immer wieder die Vorstellungen, die man sich von ihm macht. Holt einen immer wieder aus der Verkrustung der eigenen fragwürdigen Gottesbilder heraus. Gott stellt unsere Vorstellung von ihm manchmal sogar radikal auf den Kopf. Gott ist nicht Softie, nicht Wellness, nicht nur in dieser Einbahnschiene, wie das manchmal auch praktiziert wird. Den Gott der Liebe verstehen wir eben nicht immer. Anfechtung und Prüfung kann an die Substanz unseres Glaubens gehen. Wir können uns nicht mit Abraham vergleichen. Das sind fromme Erklärungen, manchmal abschreckend, anmaßend, auf jeden Fall nicht hilfreich. Luther bemerkt zu dieser Geschichte, zu diesem Problem der Anfechtung, in der Anfechtung scheint es manchmal so zu sein, als stehe Gott gegen Gott, Deus contra Deum. Ja, Luther hat sogar mal gesagt, manchmal sieht es in der Anfechtung aus, als wäre Gott unser Teufel. Luther hat genau so etwas gemeint. Die Erfahrung, dass man vor lauter Widersinn fast nichts mehr vom liebenden Gott in der eigenen Erfahrung sehen kann. Genau das aber mutet Gott dem Abraham zu. Und selber, sich selber in der Passion und in der Kreuzigung Jesu. Also Gott mutet sich das selber auch zu. In der Passion Jesu. Dieses Gott gegen Gott kennt keiner besser als Jesus, der Sohn in seinem Leiden. Abraham hat sein Liebstes an Gott geopfert, aber eben doch dem Gott, der es wert ist, dass man ihm alles gibt, dem Gott, der Abraham gesegnet hat, geliebt hat, dem Gott, der Abraham tausendmal das Herz abgewonnen hatte. Gott aber opferte sein Liebstes einer Welt, die ihn verachtet, beleidigt, einer Welt, die ihn hasst, und verspottet, und das ist in unseren Tagen noch in absoluter Steigerung tagtäglich spürbar. Gott wird verachtet. Gott wird vergessen. Was für eine unermessliche Liebe muss das sein? Ja, was für ein Gott ist das? Glaubst du schon an ihn? Was hält dich womöglich noch ab vom Glauben an Gott? Vielleicht eine verzerrte Vorstellung von ihm? Fang einfach an, ihm zu vertrauen, so wie Abraham. Hör auf seine Stimme, wie Abraham das getan hat, und du wirst gesegnet. Das ist nämlich das Ergebnis des Gehorsams von Abraham, dass die Segensverheißung wiederholt wird, die er schon hatte, dass Gott ihn überschütten wollte mit Segen. Wenn wir Gott gehorchen, dann wird er uns dafür segnen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, schreibt Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Amen.